Ja, hi und herzlich willkommen zum Phil und Rob Podcast. Heute ist wieder eine neue Episode dran. Ja, wir nehmen nicht ganz so regelmäßig auf, wie wir uns das wünschen würden, aber wir hoffen, dass du trotzdem heute mit Spaß wieder dabei bist und gespannt bist, was das heutige Thema sein wird. Ich selbst bin auch gespannt, denn Rob hat es heute mitgebracht und deswegen die Frage an dich, Rob, mit was steigen wir hier ein?
Die Frage ist besser, wo steigen wir ein? Ne? Also heute ist nämlich alles anders. Wir nehmen nicht zu Hause auf, nicht vor unseren Bildschirmen, nicht über, was haben wir gemacht? Zoom, gell? Sondern wir laufen. Wir nehmen so einen Walking-Podcast auf. Und der Kontext ist so und hat so zu sein, weil ich heute was ganz Spezielles teilen wollte, nicht nur mit Phil, sondern auch mit euch. Das Thema ist, und wenn ihr den Podcast jetzt zeitnah hört, dann könnt ihr da ziemlich mitfühlen. Es geht um Obdachlosigkeit und damit auch unverbindlich um Kälte und draußen sein. Und genau deswegen laufen wir gerade und sind diversen Dingen natürlich ausgesetzt. Lärm, Geräuschen, der Kälte natürlich sowieso. Und ich wollte das bewusst so machen, Phil, damit wir uns einfach nochmal da reinfühlen können, wie das sich denn anfühlen muss, obdachlos zu sein und was es eigentlich bedeutet. Gut, das wissen wir vielleicht im Groben und Ganzen, aber ich habe auch einfach einen Fall mitgebracht, den ich mit dir teilen wollte. Aber bevor ich damit anfange, und wir kommen jetzt gleich an eine große Straße, habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht den Moment auch kurz nutzen können und du mal mit uns teilen kannst,
Super, jetzt bin ich
ob
dran.
du schon mal Obdachlosigkeit in irgendeiner Form erfahren hast. Aber lass uns erst über die Straße gehen.
Obdachlosigkeit, habe ich die erfahren? Ja, am eigenen Leib nicht.
Gott
das
sei
werden
Dank.
sich wahrscheinlich viele von euch denken. Aber ja, tatsächlich weiß man es nie. Nein, ich habe sie nicht erfahren am eigenen Leib. Aber natürlich ist Obdachlosigkeit um uns herum ständig. Ne? Und also ich empfinde da, sage ich mal, vor 5 Jahren hätte ich noch gesagt, Mitleid. Jetzt würde ich sagen, mit Gefühl, weil die Schicksale einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Und du hast bestimmt einen Fall mitgebracht, der wieder mal zeigt, dass es, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass es Schicksale gibt, die wir gar nicht vorhersehen können oder die wir gar nicht automatisch mit Obdachlosigkeit in Verbindung bringen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Was ist es? Ich bin so gespannt.
Ja, das ist genau die Spannung, die wir brauchen. Nein, es ist vor allem die Spannung, die auch mich innerlich ein bisschen zerrissen hat. Ich bin eines Tages, und das mache ich jeden Tag, meine übliche Runde spazieren gegangen mit meiner Tochter am Neckar entlang. Und sie ist mir schon öfters aufgefallen, die Frau, die dort immer morgens auf der Bank schläft, sitzend schläft, auf ihren Koffern gebeugt. Im Sommer ist mir das aufgefallen und ich habe natürlich noch nicht so Sorge gehabt oder habe noch nicht. Es hat sich keine sonderliche Emotion bei mir geregt, weil, so wie du ja auch gesagt hast, Phil, Obdachlosigkeit ist omnipräsent. Also es ist schwer, da hinzugucken und bei jedem Fall, den man sieht, zu reagieren. Das ist wirklich schwer, ne? Das heißt, man entwickelt wahrscheinlich, die meisten wahrscheinlich, eine Art Automatismus, damit umzugehen. Vielleicht auch wegzuschauen. Das will ich auch nicht ausschließen. Und so habe ich es auch eine lange Zeit getan. Im Sommer habe ich, in gewisser Weise habe ich weggeschaut. Ich habe zwar, als ich sie immer gesehen habe ich nachgedacht, aber ich bin nie in die Handlung gekommen. Ich habe nie was gemacht. Ich bin nie hingegangen. Ich habe nie gefragt, wie es ihr geht, was sie braucht.
Es ist wie eine separate Gesellschaft sozusagen.
In gewisser Weise, ja, eine Parallelgesellschaft, genau. Und das war eben vor 2, 3 Tagen anders. Da habe ich nämlich einfach gemerkt, dass es so kalt wird, dass diese Frau da draußen einfach nicht sein kann. Das darf einfach nicht sein. Und da habe ich dann tatsächlich den Mut gefasst. Da war viel Mut dabei. Ich habe mich erst nicht richtig getraut, auf sie zuzugehen. Und glücklicherweise in dem Moment hielt noch ein anderer Fahrradfahrer an und hat auch mit der Dame gesprochen. Ja, und wir kamen ins Gespräch und es hat sich herausgestellt, dass dieser Mann in Dossenheim wohnt, in Mannheim aber arbeitet und diesen Weg jeden Tag mit dem Fahrrad fährt. Und er bringt ihr jeden Tag eine Lunchbox mit, also einfach ein Vespa-Paket. Und Mensch, das hat mich so bewegt, einmal dieser Einsatz von diesem Mann, ja. Aber dann auch diesen ganzen Kontext zu erfahren von der Frau. Ich habe immer mehr und mehr erfahren. Und mein erster Impuls war natürlich, dass ich sie da von der Straße kriegen. Ja? Ich habe gedacht, ich habe alle Mittel, um ihr zu helfen. Das war mein erster Impuls. Ich habe alles, was es braucht, damit diese Frau von der Straße kommt. Ja? Ich habe als erstes gedacht, und ich hätte alles gegeben. Ich hätte sie 1.000 Euro gefordert für eine Lösung. Ich hätte es ihr gegeben. Ja? Das wäre für mich überhaupt gar keine Frage. So habe ich gedacht.
In dem Moment?
In dem Moment. Ich habe gedacht, wir können diesen Fall jetzt sofort lösen.
Wow.
Und
ja, da bin ich jetzt gespannt, was dabei rumgekommen ist.
Und dann habe ich aber je länger ich auch mit der Frau gesprochen habe. Ich war dann an mehreren Tagen, war ich dann morgens und abends dort und habe ihr was Warmes zu trinken gebracht. Habe ihr sogar angeboten, dass sie bei uns schlafen kann. Und habe dann gemerkt, dass Obdachlosigkeit deutlich komplexer ist, als ich es zunächst vermutet hatte. Ja? Ich bin sehr praktisch an die Sache rangegangen. So mache ich das oft. Ich sehe ein Problem und denke sehr schnell an eine praktische Lösung.
Ja.
Es ist kalt, die Frau ist draußen.
Aha.
Die Lösung, sie muss ins Warme. Und das Dach, wie auch immer. Ich habe eins, ich kann es ihr anbieten. So habe ich gedacht.
Aha.
Mir kam nicht mal die Idee, dass da ganz andere Komponenten noch eine Rolle spielen könnten.
Dass sie das freiwillig also wählt? Oder welche Komponenten meinst du?
Dass sie vielleicht Angst haben könnte.
Okay.
Dass es eine Frage des Vertrauens ist, zu jemandem zu gehen. Ja. Soweit habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Ich habe mich sozusagen, und das hat sie mir dann auch gespiegelt, und das war für mich umso bewegender, dass sich fast sie bemuttert oder bevatert habe. Ja. Ich meinte zu wissen, was ihr gut tut. Ja,
ja, genau.
Ich meinte, die Lösungen für ihr Schicksal zu haben. Und das, wow, da musste ich dann auch mal ganz kurz innehalten irgendwann und habe gemerkt, ich muss zurückrudern, ja. Also ich kann ihr Hilfe anbieten, aber natürlich ist es doch ihre freie Entscheidung, ob sie das annimmt oder ausschlägt. Und ich habe fast mit Unverständnis reagiert, dachte, ja, wie kann man das denn ausschlagen, ist doch so kalt. Bis sie dann natürlich erklärt hat, es ist nicht ihre erste Nacht da draußen. Es wird auch nicht ihre letzte sein, sie ist seit 6 Jahren obdachlos.
Ja gut, das hast du dir wahrscheinlich gedacht, oder? Also ich meine, es gibt wirklich viele Obdachlose, die tatsächlich bei diesen Temperaturen trotzdem draußen sind. Ich bin ja auch immer wieder verwundert.
Natürlich, genau. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke und je länger und öfters ich mit anderen Leuten drüber spreche,
ja,
wird mir auch wieder klarer und bewusster, dass das omnipräsent ist, ja, dass sie nicht die Einzige ist,
ja,
dass heute Nacht unzählige Leute bei der Kälte draußen sind.
Aber was dich noch mehr verwundert hat, ist halt, dass sie tatsächlich das dann ablehnt, dass jemand, der so großzügig sein Heim anbietet, dass sie das ablehnt. Und deine Vermutung, oder hast du sie dann gefragt, ob das so ist, wie du jetzt vermutet hast, dass sie eben einfach Angst hat, oder hat sie es von sich aus erzählt? Oder?
Nee, sie hat natürlich schon, das hat sie dann konkret auch gesagt, ja, also, dass sie, wenn sie dort bleibt, wo sie schon immer war, auf diesem Weg, ne, wo ich sie immer angetroffen habe, da kennt sie jeder. Da würde es auffallen, wenn sie plötzlich weg wäre. Ja? Also interessanterweise auch Obdachlose. Gut, ich weiß nicht, ob alle. Manche werden vielleicht wirklich irgendwann nicht mehr gesehen. Ja? Aber sie ist ein Charakter. Vielleicht fällt sie auch auf, weil sie eine Frau ist. Das sieht man nicht so oft. Und vielleicht hat es mich auch deshalb mehr bewegt. Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß letztendlich immer noch nicht so genau, warum sie mich so bewegt hat. Aber ich kam nach Hause und ich habe das dann meiner Frau erzählt und ich habe geweint. Ja? Und das passiert wirklich nicht so oft, dass ich dann wirklich weine, wirklich ergriffen bin.
Wegen einer fremden Person.
Genau, also wegen einer fremden Person, die in so einer... Und ich meine, ich habe auch manchmal, als ich gereist bin, habe ich auch wirklich bei eisigen Temperaturen... Ich kann mich an eine Nacht erinnern, da habe ich auch draußen schlafen müssen. Und ich weiß, wie hart es ist, wie kalt es ist. Und So, und wenn ich jetzt auch hier spazieren gehe, 2 Stunden draußen bin, ich merke ja auch, wie kalt es ist, aber ich weiß, ich kann nach Hause kommen und mich aufwärmen. Und einfach die Vorstellung, dass jemand da draußen ist, ja, Tag und Nacht der Kälte ausgesetzt ist.
Also
ich
genau,
konnte es nicht fassen.
Auf der einen Seite steht, was für eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit der Mensch auch hat, dass er sich an die äußeren Temperaturen, die sich manche gar nicht vorstellen können, tatsächlich so anpassen kann, dass er sich dran gewöhnt, während ein anderer, der es nicht gewohnt ist, dann tatsächlich einfach erfrieren würde, weil er gar nicht dafür ausgestattet ist, weil er sich nicht darauf vorbereitet hat. Und weil er es nicht gewohnt ist. Ja? Die eigene Haut, die ist es noch nicht gewohnt. Und ja, die härtet ja auch quasi mit ab. Und der Geist gewöhnt sich auch mit gewissermaßen dran. Trotzdem, darauf willst du ja, glaube ich, gar nicht hinaus, sondern also es ist unglaublich, was der Mensch fähig ist, sich anzupassen und zu tun. Das ist jetzt die andere Perspektive, die zweite Seite der Medaille. Aber die erste Seite ist trotzdem noch, mein Gott, kann sie diesen Zustand ewig durchhalten? Muss man ihr helfen? Und bist du da zu irgendeinem Entschluss gekommen dann?
Genau, wir lassen die mal vorbei. Ja, also Erkenntnis Nummer 1 war dann tatsächlich, ich kann der Frau helfen, aber die Lösungen, die wir finden gemeinsam, die werden mittel- bis langfristig sein. Obwohl mein erster Impuls natürlich war, ich will ihr kurzfristig helfen, so schnell es geht, sofort ja, am besten. Ja? Komm mit mir nach Hause, wärme dich auf. Ja. Das hat mir mein Mitgefühl oder Mitleid oder wie du es auch nennen willst, einfach diese Emotion war so stark. Ja? Deswegen habe ich ihr auch was Warmes zu essen gebracht, trinken. Ich wollte ihr einfach jetzt in dem Moment helfen.
Du siehst, dir geht es so viel besser als ihr und jetzt du hast die Mittel dazu, ihr zu helfen. Jetzt möchtest du ihr helfen.
Genau, ich konnte es in dem Moment auch nicht verkraften, ein paar Meter weiter von ihr entfernt, einen Weihnachtsbaum, dekorierten Weihnachtsbaum zu sehen, der ja das Symbol eigentlich ist für unsere Nächstenliebe, ja, die vor allem natürlich an Weihnachten immer so hoch angesehen wird und ja, am liebsten von allen gelebt wird. Und da sehe ich diese Frau. Ja, das wollte mir einfach nicht in den Kopf. Und ich konnte es tatsächlich, in dem Moment war die Emotion so stark, dass ich gedacht habe, was mache ich mir denn Sorgen über Lappalien, ob ich jetzt ein bisschen Zahnschmerzen habe oder sowas. Was ist denn das? Das ist doch wirklich ein Furz im Vergleich zu dem, was diese Frau da erlebt. Ne?
Ah, schön.
Also es hat mir so viel Anregung gegeben.
Über das Leben allgemein nachzudenken, oder wie?
Ja, und auch über die Prioritäten, ja, die ich den Dingen beimesse. Vor allem auch meinen eigenen Problemchen, ja, die ja wirklich anders gewichtet werden müssen, ja, wenn man sich so Fälle anguckt. Und gleichzeitig dann auch diese Tragik zu sehen, dass da jemand ist, der eigentlich so viel Potenzial noch hätte. Ja. Der aber natürlich durch dieses harsche Leben da draußen auf der Straße, die Frau ist 65.
Wow.
Immerhin, sie ist schon so alt geworden.
Wow.
Ja. Aber natürlich sehe ich, dass sie viel älter werden könnte. Ja. Natürlich setzt ihr das zu. Also ja, man gewöhnt sich dran, aber es ist nicht gesund. Ja. Sie hat Beinprobleme, sie muss zum Arzt. Es ist sehr, sehr komplex, habe ich gemerkt.
Und angenommen, sie, also du hast es ja als eine komplizierte Situation geschildert jetzt, dass sie nicht einfach mit dir mitkommen kann, sondern dass sie da vermisst wird und so weiter. Angenommen, die anderen würden sie nicht mehr vermissen, weil sie es zum Beispiel ankündigt, hey, ab in einer Woche werde ich eine Woche bei Rob zu Hause verbringen oder so. Mhm. Denkst du, sie würde dann übereinstimmen, beziehungsweise sind es nur ihre Hemmnisse, die sie davon abhalten, bei dir zu übernachten, im Sinne von, hey, was denken dann meine Geschwister der Straße sozusagen, oder auch ich habe Angst, bei einem fremden Mann einfach mitzugehen, oder spielt da noch mehr mit rein? Was ist deine Vermutung?
Also ich kann jetzt auch nur, genau, ich kann nur vermuten, weil so tief sind wir nicht ins Gespräch gegangen, beziehungsweise manche Dinge wollte sie auch gar nicht erzählen. Auch da wieder eine Sache des Vertrauens. Aber was mir dann nochmal klar geworden ist, genauso wie ich mein Zuhause als ein Heim sehe für mich, ja, als eben mein Zuhause, so sieht die Frau ihren Ort, den sie sich ausgesucht hat, in gewisser Weise als ihr Zuhause. Das kennt sie. Sie kennt nichts anderes. In den letzten Monaten, ich weiß nicht, wie lange sie da schon ist, ja. Aber Gewohnheit spielt da bestimmt auch eine Rolle. Da fühlt sie sich zu Hause, so harsch es klingen mag, ja. Und ich habe auch gemerkt im Gespräch, dass sie möchte nicht gerne Gast irgendwo sein permanent. Sie ist ja sozusagen in einem dauerhaften Gastzustand, ne? Weil sie wird zwar überall geduldet, ne, aber sie hat nichts Eigenes mehr. Und ich glaube, das Eigene, was man dann mit einer eigenen Wohnung verbindet, das ist schon eine wahnsinnige Symbolkraft für jemanden. Und das möchte sie gern wieder, eine eigene Wohnung.
Ah, okay, also sie hat diese Träume tatsächlich.
Ja, sie hat diese Träume. Und naja, ich war dann zwischendurch in diesem Prozess hin und her getrieben aus Auswegslosigkeit, Hilflosigkeit. Ich wusste nicht so ganz, wie geht's denn jetzt weiter? Ich hab diesen roten Faden gesucht, als ich mit ihr sprach. Ja, wie machen wir denn jetzt konkret weiter? Und dann hat sie mir irgendwann gesagt, dass ein Mitarbeiter vom Roten Kreuz käme. Heute, ne, wirklich an dem Tag, an dem wir jetzt aufnehmen. Wollte er kommen um 10.30 Uhr und sie zu einem Arzt bringen, da hätte sie den Termin um 11 Uhr. Ich war überrascht, wie gut sie ihre Termine beisammen hatte, weil woher weiß denn die Frau, wie viel Uhr es ist, welcher Tag ist es? Sie hat gar nichts, ja.
Aber zumindest den Kirchturm hat sie, also da steht die Uhrzeit, vielleicht an der Apotheke mal so ein Datum oder so, ja.
Genau, wir nehmen jetzt kein Video auf, das heißt, ihr könnt es nicht sehen, aber Philipp sieht's, da drüben ist ihr Zuhause sozusagen, da genau beim Haupteingang.
Ja, aber das ist ein Krankenhaus, oder?
Ja, und sie wohnt vor dem Krankenhaus.
Vor dem Krankenhaus?
Vor dem Krankenhaus sitzt sie auf einer Bank.
Ach so, da ist ihre
ihre Heimat, ihr Zuhause. Diese Bank.
Eine Bank, okay.
Ja, da gehe ich übrigens später auch nochmal vorbei und gucke, ob sie da ist und wow, wie es ihr geht.
Ja, ich glaube, das beste Geschenk, was du einer Person, die auf einer Bank lebt, also obdachlos ist, machen kannst, ist, glaube ich, mit ihr ein Gespräch zu führen. Ja? Also, wenn du nur Geld gibst, dann kaufen sie sich alles Mögliche davon. Wenn du was zu essen gibst, dann ist es eine großartige Tat und er hat was davon. Es kann sein, dass es ihm nicht schmeckt, aber er hat wenigstens was im Magen. Aber ein Gespräch, das ist ja Nahrung für die Seele. Und Nahrung für die Seele, das hält nicht immer für die Ewigkeit, aber für eine lange Zeit. Also dementsprechend könnte ich mir vorstellen, also nicht, dass man nicht das andere auch geben muss oder sollte. Ich finde es sogar gut, einfach ein Brötchen dabei zu haben und zu sprechen. Ich selbst praktiziere es nicht. Ja? Es sind auch jetzt gerade Gedanken, die einfach hochkommen. Mhm. Aber ich weiß, was ein Gespräch auslösen kann bei Menschen, die gerade Schwierigkeiten durchleben. Selbst wenn sie selbst von sich sagen, nee, ich bin damit im Reinen, können wir trotzdem immer viel von Menschen auch lernen und können schauen, boah, der sieht die Welt nochmal ganz anders. Also ich fänd's nicht korrekt, auf so eine Person zuzugehen und von oben herab zu sprechen im Sinne von, ich habe ein gutes Leben und du hast ein schlechtes und ich höre dir jetzt zu voller Mitleid, sondern ich würde mit ihr hingehen und sagen, hey, ich interessiere mich für dein Leben. Willst du mir erzählen, was ist deine Geschichte? Und das ist, glaube ich, das, was nachhaltig hilft, also was nachhaltig was bewirkt.
Ja, genau. Wir können jetzt noch einen kleinen Abstecher runter an Neckar machen. Da ist ein bisschen ruhiger. Da können wir vielleicht alles so ein bisschen abrunden. Ihr seht schon oder hört es, es sind teilweise ziemlich verworrene Gedankengänge. Einfach weil dieses Thema, und deswegen wollte ich unbedingt draußen aufnehmen, weil dieses Thema so viele Störquellen hat, so rauschend ist. Es ist so turbulent, wie halt das Leben da draußen auch ist, ja.
Ja.
Zumindest das städtische Leben, ne? Und nur in diesem Kontext wird einem ein Obdachloser begegnen. Man wird einen Obdachlosen, glaube ich, niemals, niemals, niemals im Wald finden. Und wenn, dann ist er wirklich ein Walderemit, der da freiwillig sein Zuhause gefunden hat. Ja, ich glaube, warum mir das Thema auch so wichtig war, ich weiß nicht, ob ich so viele Momente in meinem Leben hatte, wo der Begriff Menschenwürde wirklich eine Form angenommen hat. Der hat sich manifestiert in der Erscheinung dieser Frau, ja, weil ich habe dann wirklich gemerkt, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein, was du meinst, ein Gespräch führen. Sehr guter Gedanke, aber nicht so leicht, ja, selbst das nicht so leicht, weil diese Leute haben selten einen so direkten und menschlichen Kontakt mit jemandem. Und wenn sie den dann haben, so wie ich es probiert habe, ist es sehr komisch für denjenigen oder diejenige, weil sie es nicht mehr gewohnt sind. Sie sind es nicht mehr gewohnt, wie ein Mensch angesehen zu werden. Ja? Weil sie von so vielen Leuten ignoriert werden und eben nicht mehr gesehen werden. Und wenn man dann sozusagen auf dieser, wie für uns völlig normalen menschlichen Ebene sich nähert, das ist sehr seltsam. Ich glaube, für beide Seiten. Für mich ist es natürlich auch komisch, weil ich das auch nicht gewohnt bin.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Mit einem Obdachlosen zu interagieren.
Ja. Ja, also das fände ich doch mal spannend, wenn du sie nochmal siehst. Weißt du ihren Namen?
Alessandra.
Alessandra. Genau, bevor wir immer von der Obdachlosen sprechen, das ist auch nur eine Zuschreibung.
Ja.
Die Alessandra, wenn du die mal wieder siehst, dann könntest du sie ja einfach mal fragen, wie nimmt sie die Gesellschaft wahr und wie denkt sie, von der Gesellschaft wahrgenommen zu werden? Es wäre auch mal spannend, was wäre, wenn sie sagen würde, hey, nein, mir helfen total viele Leute. Da war letztens jemand von der da und da von der Bäckerei und da von der Arche und hier, kann sein, wir wissen es nicht. Wir vermuten, weil wir diese Momentaufnahmen haben und ich will das nicht bagatellisieren, ich will nicht sagen, ach, die führen ein gutes Leben. Auf keinen Fall. Sie wünscht sich eine Wohnung. Und das ist das, was zählt. Wenn sie freiwillig entscheidet, auf der Straße zu leben und da wirklich ein gutes Leben führt, wie auch immer, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich auf einem anderen Weg bin, aber es gibt Menschen, die leben das asketischste Leben und reiche Menschen können sich das überhaupt nicht vorstellen, wie man so leben kann. Oder andere Menschen, sagen wir es mal so. Von daher wäre spannend, wie ihre Perspektive ist. Das bildet natürlich dann auch nicht ab, wie jeder Obdachlose denkt oder jede Obdachlose. Aber es bildet zumindest mal es erweitert den eigenen Horizont. Wie denkt diese eine Alessandra? Alessandra?
Alessandra, ja.
Ja. Also wirst du sie weiter besuchen und wirst du den Kontakt mit ihr suchen und die Gespräche?
Ja, also um dieser Geschichte auch ein Happy End kann ich ihr ja noch nicht geben, weil ich das Ende selbst noch nicht kenne.
Wieso Ende? Ende würde bedeuten, dass sie stirbt,
Nee, dass sie in dem Fall, für mich wäre das Happy End, wenn sie eine eigene Wohnung hat.
Und dann kommen neue Herausforderungen auf sie zu.
Ja, bestimmt. Aber dann ist, sage ich mal, zumindest ein Kapitel, ein schwieriges Kapitel wieder geschlossen.
Ja.
Also von daher, das ist noch nicht eingetreten, deswegen gibt es eher so eine Happy Middle, ein Fazit. Und zwar, ich habe die Geschichte weiterverfolgt. Ich bin in Kontakt gekommen mit jemandem vom Roten Kreuz. Ich habe seine Nummer. Das heißt, ich weiß jetzt, weil mit der Alessandra, natürlich kann ich mit ihr in Kontakt bleiben, weil ich ja weiß, wo sie ist in der Regel. Aber weder sie ist irgendwo wirklich mit einem... Das Krasse ist, wenn du keinen Wohnsitz mehr hast, ne, keine Adresse mehr, habe ich gemerkt, wird bürokratisch alles plötzlich fast unmöglich. Du bist nirgends mehr gemeldet, du bist wie vom Register gestrichen. Und da sie das nicht mehr hat, ist sozusagen die einzige Möglichkeit, mit ihr in Kontakt zu sein, der physische Kontakt. Ein Handy hat sie nicht, sie können es ja gar nicht laden, nix. Das heißt, ich weiß, ich muss darauf vertrauen, dass ich sie dort finde, wo ich sie immer fand. Aber da ich jetzt den Kontakt zum Roten Kreuz habe, zu einer Person, ja, die sich auch mit dem Fall schon beschäftigt hat, die Alessandra auch kennt, können wir so hoffentlich, weil diese andere Person, nennen wir ihn mal Simon, der ist ja, so, sag ich mal, noch genauso wie ich, im anderen Teil der Gesellschaft verwurzelt. Und da wollen wir sie ja zurückverwurzeln. So. Und hoffentlich kriegen wir es irgendwie hin, den Papierkram, was auch immer nötig ist, in die Wege zu leiten, dass diese Mühlen wieder für sie laufen. Weil ich glaube, ja, jemand, der einmal auf der Straße ohne seinen Wohnsitz ist, ohne Meldeadresse, der wie vom Register gestrichen scheint, das alleine wieder hochzufahren, ich glaube, das ist wirklich, wirklich schwer. Und ja, da bin ich erstmal natürlich einmal dankbar, dass es noch Stellen gibt, die sich solcher Menschen annehmen. Ne? Weil ne, so wie du es ja jetzt merkst, für Menschen wie du und mich, sich da zu involvieren, das ist ein unglaublicher, auch emotionaler Akt. Ne? Und Gott sei Dank gibt es Stellen, die sich derer auch annehmen. Aber ich will dabei bleiben. Das merke ich einfach. Ich will gucken, wie ich meinen Beitrag da leisten kann und auch einfach helfen kann.
Ja, ich finde das, um die ganze Sache abzurunden, du hast jetzt gesagt, wie es jetzt weitergeht. Wir können euch da auf dem Laufenden auch halten. Aber ich finde es ganz bemerkenswert, was du für ein Mitgefühl hier in dieser Situation einfach aufweist. Das zeigt einfach, dass du ja von dem Selbst, also von dem Ego, dich, wenn das überhaupt du mal eine Ego-Phase hattest, wahrscheinlich hattest du sie, ich hatte sie auch schon, da war ich sehr stark im Ego verhaftet und da denke ich nicht so sehr an andere Menschen. Da bin ich für andere Menschen immer nur mit so einem halben Ohr da, mit einem halben Auge, mit einem halben Gefühl. Und echtes Mitgefühl ist quasi wirklich die Widmung ich widme mich dem Menschen, der jetzt gerade in dieser Gegenwart gerade da ist und bin voll präsent. Ich muss nicht sein Gefühl selbst aufsaugen, weil dann bin ich im Leid drin und da ist ja auch niemandem geholfen. Es passiert natürlich leicht und das ist auch nur menschlich, denke ich. Aber ich spüre auch ein starkes Mitgefühl bei dir, dass du da unterstützen möchtest. Und das ist so eine ehrenwerte Sache, finde ich. Also als ich dir jetzt zugehört habe ich richtig gemerkt, so, das ist, also im Christentum ist es ja auch der Weg der Nächstenliebe. Und das, da leitet dich deine Intuition. Die Christen würden sagen, der Heilige Geist leitet dich da im Helfen. Und ja, also ich finde es, mir fehlen da so ein bisschen auch die Worte. Ich finde es einfach richtig, richtig wertvoll. Ich glaube nicht, dass es jeder erzwingen sollte, aber ich wünsche jedem, dass er irgendwann mal auf den Weg kommt, Dinge zu geben. Ja, ich habe heute für einen Pullover von dir bekommen, weil ich keinen Pullover mehr hatte und ich einfach momentan, sage ich jetzt mal, die Priorität nicht auf neuen Pullovern kaufen habe. Das ist sehr teuer und außerdem will ich viel mehr die Dinge im Umlauf halten. Ja, ich möchte das Secondhand-Ware mehr kaufen und möchte einfach gucken, dass unser Planet nicht so ausgebeutet wird. Mhm. Und da, ich glaube, sich in ein Umfeld zu begeben von Menschen, die dasselbe Mitgefühl bereits entwickelt haben oder gerade dabei sind, es zu entwickeln. Das ist eine zusätzliche Unterstützung, sei es mit Menschen vom Roten Kreuz, sei es mit Menschen von anderen Anbietern oder auch Privatpersonen. Und dann kann man sich darüber austauschen und wirklich, wirklich einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das Schlimmste ist immer, wenn Menschen sagen, ich kann doch eh nichts bewirken. Du siehst das nicht, so habe ich gerade rausgehört. Du sagst, hier ist eine Frau, die braucht meine Hilfe und ich möchte für sie da sein. Und das finde ich einfach wirklich, das macht wahre Liebe zu unseren Mitmenschen aus, dass ich meine Möglichkeiten erkenne und die so nutze und gerade im Sinne des Mitgefühls. Also wirklich Hut ab.
Ja, also genau, und ne, ihr seht auch oder hört, es ist eine besondere Episode. Das ist auch überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Es war ziemlich ad hoc. Ich habe dem Phil heute Morgen, glaube ich, sogar noch gesagt. Oder was, gestern Abend. Ich habe was ganz Besonderes zu erzählen. Und ja, es ist für mich was ganz Besonderes. Das war echt ein Impuls. Kennt ihr vielleicht alle. Manchmal habt ihr einfach so Ereignisse im Leben da. Die würfeln einen richtig nochmal komplett durcheinander. Da werden alle Würfel nochmal hochgeschmissen. Und man kann halt unglaublich viel rausziehen, ne? Aus so einer Situation.
Genau, und deine Würfel, das macht den Unterschied. Deine Würfel wurden durcheinander gewürfelt durch eine andere, sogar eine fremde Person. Und das macht für mich den großen Unterschied. Jeder hat Probleme. Aber du guckst jetzt in dem Moment weniger auf deines, sondern siehst, da geht es jemand noch schlechter. Und das ist wertvoll.
Ja. Und trotzdem musste ich natürlich diesen Schritt machen und auf sie zugehen. Ja? Also das blieb natürlich nicht aus. Ja? Die kam nicht auf mich zu und hat... und ich glaube, wenn auf dich zugegangen wird, dann ist glaube ich, die Reaktion in der Regel erstmal auch nicht sehr distanziert. Na, ich ziehe mich zurück. Ja? Ich habe Angst. Aber wenn du dich selbst überwindest und den Schritt machst, dann ist es ja deine bewusste Entscheidung. Ne? Und ja, ich bin einfach dankbar darum, dass ich es gemacht habe. Genau, wir werden die Geschichte noch bei uns im Register führen.
Ja, genau. Wir sagen immer, alle möglichen Themen werden wir wieder erwähnen. Wir werden es auch machen,
genau.
Aber halt vielleicht nicht jetzt sofort.
Ja. In dem Sinne vielleicht einfach noch einen schönen Abend, gell?
Ja.
Und
alles Liebe für euch, ja. Ich freue mich, wenn ihr auch Nächstenliebe zeigt und Mitgefühl. Und da kommen wir zu einem richtig tollen Punkt im Leben.
Schön. Danke, Phil.
Danke, Rob. Soll ich jetzt die Bahn hier nehmen?
Die nimmst du mal.
Okay, mach's
bis
gut,
bald.
Lieber.
Ciao.
Ciao.
Hier noch deine Tempo.
Oh ja, danke.
Schön war's.
Ciao.
Ciao. Grüß an die Eva.
Ja, richtig aus. Mach's gut.